Radio Blau, freies Radio für Leipzig. Im Netz unter www.radioblau.de.
Mittags, Lunch Break.
Hört uns denn jemand nun endlich?
Ja, willkommen zur Mittagspause. Heute am Freitag, den 26.09. Und unsere Themen sind heute einmal Steuergerechtigkeit. Also das ist der Name einer Gruppe. Steuergerechtigkeit jetzt heißt die. Und da werde ich gleich mit Christoph Trautvetters sprechen vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Ja, und es wird halt um den aktuellen Diskurs gehen. Also die CDU und besonders Merz, die wettern ja gerade sehr gegen Bürgergeld und Hartz-IV-Empfängerinnen und weigern sich aber andererseits halt zu gucken, wo Geld aufzutreiben wäre und wie das dort zu bewerten ist und wo das Geld eventuell auch herkommen könnte. Dazu dann gleich in 7 Minuten vielleicht. Und gegen 12.35 Uhr habe ich ein Interview zur Situation vom NDK, vom Netzwerk Demokratie Wurzen. Das ist halt ein Verein, der sich schon sehr lange, ich glaube seit 1996 oder 98, in Wurzen in der Kleinstadt bei Leipzig halt gegen Rechtsextremismus und für Solidarität engagiert. Naja, und die haben jetzt halt finanzielle Probleme, weil der Stadtrat halt den Sitzgemeindeanteil verweigert hat. Also sie werden halt gefördert vom Land, aber die Stadt Wurzen müsste einen kleinen Teil, 15% oder so, dazu beitragen. Ja, und das wollte der Stadtrat nicht. Also der Bürgermeister war dafür, aber die Fraktionen aus CDU, AfD und Bürger für Wurzen haben sich dagegen verwehrt und mehr dazu halt gegen kurz nach 12:30. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Musik. Und zwar spiele ich euch mal jetzt Zum Glück von, ja, ich spiele es erstmal und dann erzähle ich noch mehr, wo ich das gehört habe.
Sehr begehrt, doch mit Freude festgestellt, dass man SUV noch fährt. Plastiktüten nicht mit uns, eine wirklich gute Tat. Und zum Ausgleich mit dem Flieger für 2 Tage ab nach Prag. Wir können jetzt nicht vernünftig werden, wollen doch die Welt zerstören. Wollen einfach Spaß haben und hier nichts von Feinstaub hören. Müssen noch mehr tun, vermeidet ab jetzt Sprit sparen. Der Partybus muss rollen, lasst uns alle mitfahren. Zum Glück. Aber der Terminkalender ist gespickt mit Stecknadeln. Bewusster Leben ist das Ding, Chia und auch Leinsam. Doch das Kokain zum Feiern lässt sich trotzdem einplanen. Wir können jetzt nicht vernünftig werden, wollen alle ausbrennen. Wollen alles optimieren und schreiend aus dem Haus rennen. Müssen noch mehr tun, alles hier im Blick haben. Der Partybus muss rollen, lass uns alle mitfahren. Zum Glück, jeden Tag Fleisch da. Zum Glück, überall erreichbar. Zum Glück, Urlaub weit weg. Zum Glück, Smartphone Hightech. Zum Glück, kaufen wie nix. Zum Glück, jeden Tag Fleisch da. Zum Glück überall erreichbar. Zum Glück Urlaub weit weg. Zum Glück Smartphone Hightech. Zum Glück kaufen wir nix. Zum Glück tausend neue Klicks. Zum Glück, dass alles bleibt, wie es ist. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Jeden Tag Fleisch da. Zum Glück, überall erreichbar. Zum Glück, Urlaub weit weg. Zum Glück, Smartphone Hightech. Zum Glück, kaufen wir nix. Zum Glück, tausend neue Klicks. Zum Glück, dass alles bleibt.
Das war zum Glück von Vorführeffekt. Das hatte ich vor 2 Wochen schon mal gespielt und falsch gesagt, den Bandname. Also es ist Vorführeffekt. Die gibt's aber, also von denen gibt's auch keine Platten oder so. Aber könnt ihr euch ja schon mal so merken. Ich habe die auf einer Privatparty live gesehen und das war auf jeden Fall sehr schön. Also wenn die irgendwann mal live touren oder vielleicht auch eine Platte oder sowas rausbringen, könnt ihr euch mal merken, Vorführeffekt waren das. Jetzt komme ich mal zu ein paar Veranstaltungshinweisen und zwar heute in Leipzig. Von 19 bis 22 Uhr gibt es in der Georg-Schwarz-Straße 21 einen Film. Und zwar heißt der Panama, Goldschiffe und Bananen. Seit 500 Jahren sind die Ressourcen der Meerenge Amerikas Objekte Begierden auswärtiger Mächte. Verschärft durch aktuelle Ansprüche der USA stehen soziale Organisationen im neoliberal regierten Panama stark unter Druck. Die größte Gewerkschaft des Landes kämpft um ihr Überleben. Gewerkschaftsführer sind im Gefängnis oder auf der Flucht. Nach massiven Streikmaßnahmen wurden tausende Chiquita-Arbeiter entlassen. Neue Arbeitsmöglichkeiten werden unter schlechteren Bedingungen durch den Konzern erpresst. Der Fotograf Hinrich Schulze berichtet von einem kleinen Land, seiner wechselvollen Geschichte und den aktuellen Ambitionen der US-Regierung. Das Ganze heute um 19 Uhr in der Georg-Schwarz-Straße 21 in Leipzig. Ja, Eintritt frei. Und dann gibt's am Samstag in insgesamt 3 Stadtteilen gibt's halt Stadtteilrundgänge zu NS-Zwangsarbeit. Und am besten guckt ihr mal bei der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, was da so genau angeboten wird. Also zum Beispiel gibt's einen in Volkmarsdorf, also die sind alle um 11 Uhr und dauern also 2 Stunden. Und der für Volkmarsdorf, da ist der Treffpunkt um 11 Uhr auf dem Neustädter Markt. Und der endet am Rabet. Und es geht, wie gesagt, um NS-Zwangsarbeit in Leipzig, beziehungsweise in den entsprechenden Stadtteilen. Volkmarsdorf, Konnewitz gibt es auch einen Stadtteilrundgang. Und in Leipzig gab es halt während der ganzen NS-Zeit 60.000 Zwangsarbeiterinnen. Also die waren ja wirklich überall untergebracht, in Gaststätten, in Schulgebäuden oder wo auch immer und mussten die verschiedensten Arbeiten verrichten und hatten auch verschiedenen Status, je nachdem, wo die herkamen und so. Das ist schon ganz interessant und gerade weil das halt so überall in der, ja, so vor Ort in der direkten Nachbarschaft war. Ja, ich habe da schon 1-2 solche Führungen mitgemacht und ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Dann spielen heute im Tschoch in der Bonaischen Straße, ja, aus dem, weiß ich gar nicht, gegenüber von der Hammerstraße ist das. Und es ist auch nicht spielen, sondern es ist eine Lesung. Alles kaputt lesen. Punkrock-Lesung mit Alex Gräbeldinger und Falk Fatal. Also im Tschoch in der Bonaischen Straße. Heute um 19 Uhr. Alles kaputt lesen mit Alex Gräbeldinger und Falk Fatal. Und in Waldkirchen im AZ Dorftrottel spielen heute Last Caress. Das ist ein Misfits-Tribut und Kommando, was ein Ramones-Tribut ist. Also immerhin hier, Misfits und Ramones heute in Waldkirchen im AZ Dorftrottel. Ja, das sollte erstmal reichen. Dann gibt es jetzt noch ein bisschen Musik und zwar von Supergirl und the Romantic Boys. Jim Nejien, ich glaube das heißt Alle Tage, also ist eine polnische Band. Und danach geht es dann los mit unserem Interview zu Steuergerechtigkeit. Thank you. Ich habe jetzt Christoph Trautvetters vom Verein Netzwerk Steuergerechtigkeit in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Vielleicht kannst du erst mal ein bisschen was zum Netzwerk Steuergerechtigkeit sagen. Was ist das für ein Verein?
Ja, das Netzwerk ist ein großes Netzwerk aus vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Sozialverbände, Gewerkschaften, entwicklungspolitische Organisationen mit einem kleinen professionellen Sekretariat, also 3 Leute, davon bin einer ich und meine 2 Kolleginnen. Und wir versuchen quasi die Interessen der Steuerzahlerinnen, der Mehrheit der Steuerzahlerinnen in die Politik hier einzubringen, sind also Lobbyisten für Steuergerechtigkeit.
Okay, vielleicht sollten wir erstmal so diesen Diskurs gerade so ein bisschen zusammenfassen oder so. Das ist ja gerade jeden Tag in der Presse, dass halt wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten und es muss gespart werden. Vielleicht kannst du das so ein bisschen zusammenfassen und vielleicht auch gleich schon ein bisschen dazu sagen, warum das auf einmal so ein großes Thema ist. Das ist ja so aufgebauscht jetzt seit der neuen Regierung.
Also das Thema selbst ist dringend und aus 2 Gründen. Zum einen, weil, und das war auch schon lange absehbar, die Haushaltssituation immer schwieriger wird. Also der Bundeshaushalt hat große Lücken. Das ging jetzt 2025 noch, 2026 wird es auch noch machbar sein durch das große Schuldenpaket. Aber spätestens im Bundeshaushalt 2027 gibt es einen riesigen Sparbedarf, einen Kürzungsbedarf, den es so in der deutschen Geschichte noch nie gab in dieser Größe. Also da muss so viel gespart werden wie noch nie. Deswegen ist das Thema auch nicht künstlich aufgebauscht, sondern tatsächlich wichtig. Und gleichzeitig treibt es auch viele Menschen um. Wir haben gerade eine Bürgerdebatte durchgeführt mit 40 zufällig ausgewählten Menschen. Und auch die haben das Gefühl, an vielen Stellen kann der Staat auch sparen. Und das muss man zusammenbringen. An der richtigen Stelle sparen, an der richtigen Stelle auch das Steuersystem, die Gerechtigkeitslücken im Steuersystem reformieren und dann können wir uns den Sozialstaat tatsächlich auch leisten. Also das ist, glaube ich, also da wird ein Sparbedarf, ein Kürzungsbedarf und auch ein Bedürfnis bei der Bevölkerung in die falsche Richtung geleitet. Also es ist nicht so, dass wir uns den Sozialstaat nicht mehr leisten können, sondern der kann an einigen Stellen reformiert werden. Gleichzeitig gibt es aber auch im Steuersystem so große Gerechtigkeitslücken. Und wenn wir die schließen, dann können wir uns einen gerechten und fairen und auch zukunftsfähigen Staat auch leisten.
Ja, Sparen und Sparzwang und Haushaltslöcher, das klingt jetzt auch alles altbekannt, das erzählt halt jede Regierung. Und wir leben doch in einem der reichsten Länder der Welt, also das Geld ist ja theoretisch da. Also es scheint bloß nicht beim Staat anzukommen. Und woran liegt das?
Wir haben uns ein Beispiel mal ein bisschen genauer angeguckt. 1997 hat ja die Union und FDP entschieden, die Vermögenssteuer auszusetzen, also nicht mehr zu erheben. Und seitdem sind wegen dieser Entscheidung mittlerweile mehr als 400 Milliarden Euro nicht mehr an Steuern, Vermögenssteuer eingenommen worden. Gleichzeitig ist das Vermögen der Milliardäre um etwa 500 Milliarden gewachsen. Also dieses Geld ist auf den Konten der Superreichen gelandet und nicht beim Staat, wo dieses Geld eben für uns als Gesellschaft, für gesellschaftliche Aufgaben hätte aufgewendet werden können. Und ich glaube, das ist insgesamt ein Phänomen. Also die Steuereinnahmen sind zwar gestiegen über die Jahre hinweg in absoluten Beträgen, der Anteil, den der Staat sich an Steuern nimmt von den Bürgerinnen, ist relativ gleich geblieben über die Jahre. Aber das Steuersystem wurde umverteilt. Also die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer, die die meisten Menschen zahlen, wurde erhöht und die Steuern für die Superreichen gesenkt. Also im Prinzip eine Umverteilung von unten nach oben. Und die führt dazu, dass viele Menschen sich ihr Leben nicht mehr leisten können, während die Milliardenvermögen weiter wachsen.
Aber ist das ein politischer Wille oder gibt es da irgendwelche Sachzwänge, die das nötig machen?
Also wir sehen zum einen, gibt es eine schon seit vielen Jahren große Mehrheit dafür, große Vermögen höher zu besteuern. Also am demokratischen Druck oder am demokratischen Willen liegt es nicht, dass es nicht passiert. Sachzwänge gibt es dagegen auch keine. Also es gibt viele Argumente, die dagegen angeführt werden. Also die Milliardäre würden das Land verlassen oder es würde Arbeitsplätze und Investitionen gefährden. Wir haben alle diese Argumente widerlegt. Ja, also es gibt zum Beispiel in Deutschland eine Wegzugssteuer seit den 70er Jahren, die dafür sorgt, dass Milliardäre nicht ins Ausland ziehen können oder wenn sie das wollen, dann eben hohe Steuern hier zahlen müssen beim Wegzug. Es gibt bisher auch keinerlei Belege dafür, dass eine höhere Vermögenssteuer in irgendeiner Form Arbeitsplätze und Investitionen gefährdet. Das Gegenteil ist eher der Fall, wenn man die großen Vermögen nicht besteuert, dann führt es dazu, dass der Status quo quasi eingeloggt wird, dass die Vermögensverwalter, die Erben, das Unternehmen übernehmen und eben oft auch vor den Baum fahren. Also wenn man wirklich Unternehmertum und Investitionen, Innovationen, Arbeitsplätze fördern will, dann muss man tatsächlich eher den Milliardären das Vermögen wegnehmen und dafür sorgen, dass dieses Vermögen zurück in die Hände von echten Unternehmern kommt. Aber alle diese Argumente, die verfangen irgendwie doch eben in der Bevölkerung, führen dazu, dass Politiker Angst haben, dass sie vielleicht auch einfach unter dem großen Lobbydruck sich an diese Reformen nicht trauen, die schon lange nötig sind und auch von vielen, vielen Menschen gefordert werden.
Ja, Reform ist ja ein gutes Stichwort. Das wird von Merz in seinen Reden dauernd erwähnt und es wird halt viel über Sparzwang geredet. Und also die konkreten Vorschläge, da geht es halt immer nur um doch ziemlich kleine Beträge, was wo gespart werden soll. Aber es geht ganz klar, also es muss am Sozialstaat gespart werden. Vielleicht kannst du mal sagen, also wie viel da gespart werden soll. Und danach können wir auf euer Projekt Umsteuerungspotenzial genauer eingehen. Aber also wie viel will denn jetzt Merz eigentlich sozial einsparen und ist das schon fest oder ist das noch so ein bisschen unklar und erstmal nur so eine Parole?
Also wo genau im Sozialstaat gespart werden soll, das ist ja noch völlig offen und da sollen jetzt erstmal Kommissionen sich das genauer angucken. Eine große Zahl stand ja in den letzten Wochen und Monaten im Fokus, nämlich die Einsparungen beim Bürgergeld. Da waren ganz am Anfang mal 30 Milliarden Euro im Raum. Also vielleicht nochmal zur Einordnung, der Staat gibt ungefähr 50 Milliarden Euro für Bürgergeld und für die Wohnkosten aus pro Jahr. Ganz am Anfang hat die Union mal gesagt, wir wollen da 30 Milliarden einsparen. Dann waren es noch 10 Milliarden. Jetzt hat Friedrich Merz gerade gesagt, 10%, also ungefähr 5 Milliarden. Mittlerweile in der Debatte, gerade im Fernsehen, waren es nur noch 2 bis 3 Milliarden. Also der Betrag, der sich da tatsächlich einsparen lässt, der schrumpft immer weiter zusammen. Und wenn man jetzt tatsächlich das macht und nur die Sanktionen gegen die kriminellen Verweigerer und organisierte Kriminalität noch schärfer anzieht, dann landet man bei ein paar hundert Millionen Euro. Also da lässt sich sehr wahrscheinlich nicht sehr viel einsparen. Also dieser Betrag schrumpft immer weiter und was sonst da noch an Einsparungen vor uns steht, wie gesagt, das ist noch ganz, ganz offen. Demgegenüber können wir aber sagen, das hat es ja schon angekündigt, im Steuersystem, das haben wir uns genauer angeguckt, da ließen sich 100 Milliarden Euro an Umsteuerungspotenzial identifizieren und damit ließen sich die Haushaltsprobleme und auch die angekündigten Steuersenkungen der Bundesregierung tatsächlich lösen.
Ja, ihr habt da 6 Punkte herausgearbeitet. Also Punkt 1 wäre zum Beispiel die Einkommenssteuer verbessern. Was sind da eure Ideen?
Also im Koalitionsvertrag hat ja die Bundesregierung angekündigt, die Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen zu entlasten. Das hat sie schon lange versprochen. Dafür fehlt aber nach jetziger Haushaltslage das Geld. Deswegen sagen wir, gute Idee, kleine und mittlere Einkommen entlasten, damit sich Arbeit für sie auch wirklich wieder lohnt. Und das muss man aber finanzieren und das kann man tun, indem man den Spitzensteuersatz, den Reichensteuersatz etwas erhöht auf Werte, wie sie zum Beispiel unter Helmut Kohl noch gang und gäbe waren. Also nichts Radikales, aber eben mit einer Erhöhung für die ganz großen Einkommen, Steuersenkung für mittlere und kleinere Einkommen finanzieren.
Okay, und wie sieht's aus mit Milliardärssteuer einführen?
Das ist aus unserer Sicht einer der 2 großen wesentlichen Reformen. Also in den letzten 30 Jahren wurde der Steuersatz für Milliardäre in mehreren Schritten effektiv halbiert. Also weil man die Steuern auf Unternehmensgewinne und Vermögen und Erbschaften gesenkt hat. Und wir sagen eben, genau diese großen Vermögen, die effektiv weniger zahlen als ein durchschnittlicher Angestellter auf seinen Arbeitslohn. Die müssen höher belastet werden an mehreren Stellen. Einmal durch eine Vermögenssteuer auf Milliardenvermögen, so wie sie auch international diskutiert wird. Und durch eine Erbschaftssteuerreform, die dafür sorgt, dass die größten Vermögen eben auch Erbschaftssteuer zahlen. Und da kommen nach unseren Schätzungen ungefähr 25 Milliarden Euro bei einer Milliardärssteuer, die nur ein paar tausend Menschen betrifft. Und dann nochmal ungefähr 10 Milliarden bei einer Erbschaftssteuer, die auch nur ein paar hundert Erben von großen Vermögen betreffen würde zusammen.
Ja, ihr habt bei den Milliardären geht ja so von 5000 Haushalten aus. Aber wie sieht es eigentlich mit den Millionären aus? Also ich glaube, es gibt 1,5 Millionen Millionäre in Deutschland.
Das ist richtig. Also das gibt also ungefähr das reichste Prozent der Deutschen hat ein Vermögen von 1 Million und mehr. Das ist aber dann oft eben das Eigenheim und noch ein kleines Portfolio nebenher. Und diese Menschen zahlen schon ziemlich viel Steuern und diese Menschen würden eben auch mit einem höheren Spitzensteuersatz mehr Steuern zahlen, weil sie meistens noch für ihr Geld arbeiten müssen. Aber die Gruppe der Milliardäre und der Multimillionäre, die wir dazu zählen, das ist nochmal was ganz anderes. Das sind die reichsten 5000 Haushalte und die haben so hohes Vermögen, dass sie überhaupt nicht mehr arbeiten müssen, weil ihr Geld für sie arbeitet. Und für sie gibt es eben besondere Steuerregeln, Steuerprivilegien. Und deswegen sagen wir also zusätzlich zu einer höheren Steuer für die Einkommen der Menschen mit sehr, sehr hohen Einkommen, die sich dann eben auch ein Haus und ein kleines Portfolio leisten können, brauchen wir eben bei den ganz, ganz Reichen eine höhere Steuer.
Ein weiterer Punkt wäre bei euch die Übergewinnsteuer erheben. Was meint ihr damit?
Genau, das ist der zweite große Reformbedarf. Also die Milliardäre, die zu wenig zahlen und ihren Steuersatz reduziert haben, ganz ähnlich ist es bei den großen Konzernen. Da ist es so, dass gerade die größten und profitabelsten Konzerne weniger Steuern zahlen als ein kleines mittelständisches Unternehmen, weil sie ihre Gewinne oder weil ihre Gewinne durch ihre Marktmacht so groß sind, dass sie von dem normalen Steuersystem nicht erfasst werden können und in den Steueroasen landen, wo sie kaum Steuern zahlen. Und diese Gewinnverschiebung, diese Übergewinne, die durch große Marktmacht in wenigen Großkonzernen anfallen, die wollen wir höher besteuern. Da haben wir mittlerweile sogar den Internationalen Währungsfonds und andere eher neoliberale Organisationen auf unserer Seite, weil sie sagen, wir haben ein Problem mit der Konzentration von wirtschaftlicher Macht und Monopolen und die können wir durch so eine Übergewinnsteuer adressieren, dafür sorgen, dass eben die größten und profitabelsten Konzerne nicht weniger Steuern, sondern mehr Steuern zahlen als das kleine Unternehmen und wir dadurch für ein bisschen fairere Wettbewerbsbedingungen auch sorgen. Das trifft vor allen Dingen die Digitalkonzerne Google, Microsoft, Apple und Co., die auch als diejenigen immer wieder auffallen, die am aggressivsten ihre Gewinne in Steueroasen verschieben und die effektiv aktuell auf ihre deutschen Gewinne ungefähr nur 3% zahlen, weil eben der Großteil dieser in Deutschland erwirtschafteten Gewinne nicht hier versteuert wird, sondern irgendwo ins Ausland, im Ausland landet.
Ja, da haben wir in Leipzig das Beispiel Amazon. Die haben ihren Firmensitz in Irland deswegen, zahlen ja auch keine Steuern, lassen sich aber hier unterstützen vom Land und vom Bund. Der nächste Punkt wäre umweltfreundlich und gesund, steht da einfach nur. Was meint ihr damit?
Also das Steuersystem sieht ja so aus, dass mehr als 40% der Steuern nicht auf Einkommen anfällt, sondern auf Konsum und Verbrauch. Ja, also Mehrwertsteuer, Tabaksteuer, Energiesteuer, also eine ganze Reihe von verschiedenen Steuern, die Konsum und Verbrauch besteuern und da auch Verhalten lenken sollen. Also dahin, dass zum Beispiel zuckerhaltige Getränke höher besteuert werden, dass wir sagen, Hafermilch darf nicht höher besteuert werden als normale Milch. Und also indem wir die Mehrwertsteuer umbauen, indem wir das Steuersystem insgesamt bei den Verbrauchssteuern umbauen, wollen wir nicht mehr Geld einnehmen, ja, weil die Verbrauchssteuer, die zahlen immer diejenigen, die ihr Geld zum Leben brauchen, die zahlen mehr von diesen Steuern. Deswegen wollen wir da nicht mehr Geld einnehmen, aber wir wollen dafür sorgen, dass gesunde Grundnahrungsmittel niedriger besteuert werden und umweltschädliche und ungesunde Dinge etwas mehr. Und dann schafft man eben es, das Steuersystem und auch die Gesellschaft über diese Steuern etwas gesünder und auch nachhaltiger zu machen.
Ja, das klingt ja sehr vernünftig, dass das nicht schon längst in den Köpfen der Politikerin angekommen ist. Wundert mich doch immer wieder. Der letzte Punkt wäre Steuerhinterziehung bekämpfen. Wie stellt ihr euch das vor?
Also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Zahlen, die da zirkulieren. Da ist manchmal die Rede von 100 Milliarden Euro Schaden durch Steuerhinterziehung, manchmal sogar 200 Milliarden. Und das klingt erstmal so, als könnte man damit das ganze Haushaltsproblem lösen, wenn man einfach die Kriminellen irgendwie besser kontrolliert. Das muss man tun. Also wir müssen mehr gegen Kriminalität, auch gegen Steuerhinterziehung tun. Vor allen Dingen da, wo es sich um komplexe internationale Fälle handelt. Da sind die deutschen Behörden oft noch nicht gut genug organisiert, noch nicht gut genug vernetzt und auch nicht Priorität, also sie setzen nicht genug Priorität auf diese komplexen Fälle, sondern die bleiben oft liegen, weil sie nicht genug Personal haben, um sich eben um diese schwierigen und langwierigen Fälle auch zu kümmern. Und deswegen sagen wir, also einen höheren Fokus, mehr Priorität auf solche komplexen Fälle, Cum-Ex, Cum-Cum und Co., Offshore-Vermögen und dafür sorgen, dass etwa 15 Milliarden Euro mehr reinkommen. Gleichzeitig dafür sorgen, dass es genug Personal gibt, um auch die kleinen Fälle zu bearbeiten. Also auch das muss sein. Kleinvieh macht auch sehr viel Mist. Aber also ein bisschen Steuerhinterziehung wird es immer geben. Ja, auch wenn hinter jeder Ladenkasse irgendwie ein Steuerfahnder stehen würde, würden Kriminelle immer noch einen Weg vorbeifinden und Geld hinterziehen. Also Kriminalität kann man nie ganz ausrotten. Deswegen werden wir auch nie 100 Milliarden Euro Mehreinnahmen da erzielen. Aber wir können durch ein paar zusätzliche Finanzbeamte und durch eine stärkere Priorität auf die schwierigen, komplexen Fälle eben etwa 15 Milliarden mehr einnehmen, nach unserer Schätzung.
Ja, das klingt ja erstmal gut. Also ihr habt ein Umsteuerungspotenzial von 100 Milliarden ganz gut ausgearbeitet und habt das ja wahrscheinlich auch schon den Politikerinnen vorgestellt, also den Regierungsparteien, sage ich mal. Haben die darauf schon reagiert? Also gab es irgendwelche Rückmeldungen?
Also wir sind ja ständig in der Diskussion, wie man das so als Lobbyisten auch tut. Es gibt verschiedene Programme, zum Beispiel ein Papier der Grünen, die Gerechtigkeitslücken im deutschen Steuersystem stopfen wollen und da sehr viele von unseren Vorschlägen auch aufbereiten. Es gibt aktuell ja eine sehr intensive Debatte um die Erbschaftssteuer, die eine dieser großen Forderungen aus unseren Gerechtigkeitslücken ist, die auch in der Bürgerdebatte, die wir geführt haben, sehr prominent vorkam. Also wir versuchen an verschiedensten Ecken und Enden das in die Politik auch einzuspeisen und wir sehen auch an vielen Stellen eben aktuell vor allen Dingen bei der Erbschaftssteuer große Fortschritte in die Richtung. Trotzdem muss man sagen, ist Steuerpolitik oft ein Lagerwahlkampf. Das haben wir in der Ampelregierung schon gesehen. Ja, wo die eine Partei, die FDP, gesagt hat, wir wollen überhaupt keine Steuererhöhung und die anderen Parteien eben gesagt haben, wir müssen das Steuersystem gerechter machen. Auch bei SPD und Union sieht es ja gerade ähnlich aus. Und wir werden aber sehen, dieser große Druck, der große Spardruck, der wird auch dazu führen, dass es einige Zugeständnisse zum Steuersystem geben werden muss. Und ich denke, da steht die Erbschaftssteuer aktuell ganz, ganz oben auf der Liste.
Ja, das würde ich mal als Schlusswort nehmen. Ihr habt ja sicherlich auch eine Webseite. Ich denke, wer googelt zu Netzwerk Steuergerechtigkeit, könnte sich da sicherlich noch mehr informieren zu verschiedenen Themen. Dann recht herzlichen Dank an Christoph Trautvetters. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bei uns geht's dann mit Musik weiter.
Sehr schön. Euch auch einen schönen Tag.
I'm just a gigolo in America. Everybody's using me, I'm a lonely star. I'm just a gigolo in America. This is how I live my life, my lonely life. Gigolo. Go away, away, away.
sad, sad song. Yo sono chico per America e la madre mia. Perché la vita mia, il lavoro duro, mamma mia,
gigolo.
Yeah, yeah, yeah.
Gigolo.
Yeah, yeah.
Thank you, ladies.
Die schöne Musik, die ich gerade abwürge, das war Kulturschock. Das sind osteuropäische Migranten in New York, die ja sehr lustige Musik machen, wie ich finde. Und ich wollte noch zu dem letzten Interview da hinzufügen, also die letzte Extra-3-Sendung. Da ging es auch um Steuern oder nicht gezahlte Steuern und Superreiche. Die kann ich euch empfehlen. Extra-3, einfach im Internet eingeben, ist halt eine... Gott, wie heißt das? Kabarett-Sendung auf ARD. Naja, ich habe jetzt in der Leitung habe ich jetzt Ludwig Henne vom NDK Wurzen. Hallo.
Hallo.
Vielleicht kannst du erst mal erzählen, was das NDK Wurzen genau ist.
Das NDK ist ein Verein oder ein Netzwerk, was seit genau 25 Jahren aktiv ist, nämlich seit Ende der 90er Jahre. Und in Wurzen und in Umgebung Kulturarbeit macht, politische Arbeit macht, demokratische Arbeit macht, einem migrantischen Publikum Räume und Unterstützung gibt. Also wir machen ein sehr vielfältiges Angebot für die Menschen in Wurzen, um Wurzen herum. Politische Bildung, Kulturangebot, Erinnerungsarbeit, ganz breit gefächert. Das machen wir. Genau.
Ja, Wurzen ist eine Kleinstadt bei Leipzig, die leider schon oft negativ in den Schlagzeilen waren wegen Nazis. Also es gibt da durchaus eine ernstzunehmende Nazi-Struktur. Und das Einzige, was ich jetzt noch zu Wurzen sagen könnte, wäre, es gibt eine Keksfabrik. Vielleicht kannst du mal so, naja, so grob beschreiben, so, also gibt es da jetzt so richtige organisierte rechte Strukturen vor Ort?
Es gibt ja einige, die in Wurzen behaupten, dass wir dran schuld, dass es rechte Strukturen in Wurzen gibt. Wenn wir nicht da wären, wird es keine rechten Strukturen geben. Wo wir natürlich sagen, nein, das stimmt nicht. Die Strukturen sind da, wir machen sie nur nicht sichtbar. Hm. Es gibt eine lange Geschichte, ja. Es gibt eine lange Geschichte, das fing in den 90ern an, dass man in Wurzen versucht, national befreite Zonen zu etablieren von der damaligen NPD und das auch im Grunde geschafft hat mit Straßenkampf, mit wirklich das andersdenkende Menschen mit einem Migrationshintergrund geschlagen, getreten, verjagt wurde. Genau aus dem Grund hat sich das NDK auch damals gegründet, als ein Gegenpol, als ein Gegengewicht, als ein ja auch Schutzraum für Menschen und seitdem über die Jahre etabliert. Und ja, man muss aber auch sagen, dass die ganzen rechten Strukturen auch durchaus geblieben sind, dass sie weiter da sind. Das sind teilweise Leute noch aus diesen alten NPD-Kadern, die jetzt die Heimat sind und die jungen Nationalisten, die bei uns noch aktiv sind. Das ist natürlich auch die AfD, die im Stadtrat sitzt und ja, und andere Gruppen. Also vor allen Dingen junge Leute sehen wir mehr und mehr wieder auf den Straßen, wenn wir den CSD machen, wenn wir andere Veranstaltungen machen, Kundgebungen, da werden die offensiver, aktiver und deutlicher sichtbar. Ja. Und das hat sich im Grunde über die Jahre so gehalten. Also ich kann nur empfehlen, bei uns auf der Homepage gibt es eine Chronik über rechte Straftaten in Wurzen, aber auch drumherum. Da kann man sich das ziemlich gut anschauen, was da alles in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Von Rohrbombenangriffen über Beschmierungen, über eingeschlagene Scheiben. Also das sind jetzt alles nur Beispiele bei uns im NDK. Genau. Und es, was ich auch sehr empfehlen kann, ist eine Homepage oder ein Archiv, ein Online-Archiv von Lehrstellen. Das ist ein Projekt von uns, wo auch genau über die Aktivitäten der rechten Szene beziehungsweise aus Perspektive der Opfer erzählt wird, was alles in Wurzen passiert ist in den letzten Jahren.
Ja, das ist ja sehr wichtig, dass das NDK in Wurzen vor Ort ist und da versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Ja, wie werdet ihr denn dann von der Politik aufgenommen? Also freuen die sich und unterstützen euch oder ist das zwiegespalten oder habt ihr da eher Probleme, wenn ihr euch mit der Politik an einen Tisch setzt?
Das ist halt zwiegespalten. Also wir haben natürlich viele unterstützende Personen, Menschen in der Wurzner Stadtgesellschaft, auch im Stadtrat, aber wir haben auch Gegnerschaft. Wir haben Leute, die uns per se ablehnen, die keinen Fuß in unser Haus treten wollten, die uns als linke Spinner, als linksradikal bezeichnen, der verlängerte Arm der Könnewitz. Also da gibt es ganz viele Bilder, die über uns geschaffen werden, die immer wieder sozusagen auftauchen. Also das gibt es. Wir haben aber gerade was überregionale Anerkennung angeht, sind wir sehr gut vernetzt, kriegen wieder sehr viel positives Feedback, wo glaube ich, oder was zeigt, dass unsere Arbeit wichtig ist. Und wir erreichen die Leute, glaube ich, auch bei uns in Wurzen. Genau. Aber ja, wie es halt oftmals auch jetzt mittlerweile in Sachsen ist, sind die Mehrheiten schwarz, schwarz-blau. Kooperationen sind da einfach an der Tagesordnung und die sind uns nicht wohlgesonnen. Mhm. Und leider in Wurzen auch mit einer Mehrheit mittlerweile im Stadtrat.
Ja, ihr macht ja unter anderem Kulturarbeit auch und so oder so. Eure Arbeit kostet auch Geld. Ihr habt auch ein paar Stellen. Und dieses Geld kam in der letzten Zeit aber zum größten Teil vom Land Sachsen, aber es gibt da den Sitzgemeindeanteil und der wurde jetzt verweigert. Kannst du das so ein bisschen erklären, was ein Sitzgemeindeanteil ist und ja, warum der verweigert wurde?
Genau, also wir werden aus verschiedenen Töpfen finanziert und tatsächlich kommt einiges Geld auch vom Freistaat Sachsen, unter anderem vom weltoffenen Sachsen, wo wir eine Förderung bekommen für unsere Demokratiearbeit, die auch momentan noch gut funktioniert, aber ein wichtiger Teil gerade in Wurzen für unsere Arbeit in Wurzen, für Veranstaltungen, für Kino, für Konzerte, für auch ein offenes Haus, wo Menschen ihr Gedächtnistraining, ihr Yoga-Training, ihre Regelgruppen machen können. Das wird unter anderem finanziert über die sogenannte Kulturraumförderung. Das ist eine Förderung für den Freistaat, vom Freistaat für soziokulturelle Arbeit. Und die funktioniert aber nur, oder die wird nur gegeben vom Freistaat, wenn die Stadt Wurzen da mitfinanziert. Also wenn sie einen Anteil, das wäre in diesem Jahr 12.900 Euro gewesen, die hätte die Stadt Wurzen mitzahlen müssen. Dies wurde aber in einem ersten Schritt vom Stadtrat in einer damals schnell anberaumten geheimen Wahl abgelehnt, dass man diese Sitzgemeindeanteile nicht mehr zahlen möchte, die übrigens die Jahre davor immer wieder gegeben wurde. Daraufhin waren wir als NDK sind in die Öffentlichkeit gegangen und haben Spendengelder eingeworben und wir haben viele Unterstützer und Unterstützerinnen bekommen, die Spenden gegeben haben, nämlich genau diese 12.900 Euro wurden direkt an die Stadt gespendet. Und dann musste aber dieses Geld wieder vom Stadtrat offiziell angenommen werden und dann auch weitergereicht werden als Sitzgemeindeanteil für die Kulturraumförderung. Und diese Spende wurde nicht angenommen. Und diesmal nicht in einer geheimen Wahl, sondern in einer öffentlichen Wahl. Und da haben CDU, AfD und die Bürger für Wurzen zusammen gegen uns gestimmt. Und das betrifft jetzt nicht nur diese 12.900 Euro Spendengelder, die einfach wegfallen, sondern auch damit die Kulturraumförderung von 70.000 Euro, die uns nicht gegeben wird. Also das ist komplettes Geld, was die Stadt Wurzen keinen Cent gekostet hätte. All diese Projekte, die wir damit gemacht hätten, die Stellen, das offene Haus, die Veranstaltungsreihen, all das hätte das die Stadt Wurzen für 0 Cent bekommen. Hm.
Das ist spannend. Ja, das heißt ja, dass die Mehrheit aus CDU, Bürger für Wurzen und AfD halt gegen eure Arbeit ist. Also AfD ist ja jetzt ja schon mal klar, ihr engagiert euch ja für Toleranz und gegen Rechtsextremismus. Aber was gibt's denn da noch für Kritikpunkte? Oder also wie haben sich denn die Bürger für Wurzen und die CDU, was sind denn deren offiziellen Argumente?
Ja, das ist schwer zu fassen, weil tatsächlich auch Gesprächsangebote, die wir gemacht haben, in Teilen einfach überhaupt nicht angenommen wurden. Also wir haben mit dem Bürger für Wurzen gesprochen, wir haben Teilen der CDU gesprochen, konnten da aber nicht mit allen sprechen. Also die offiziellen Formulierungen sind, dass die Alimentierung des Vereins endlich mal ein Ende haben müsste. Wir haben doch das Haus schon finanziert gekriegt, was wir gekauft haben und in jahrelanger Eigenarbeit auch mit saniert haben, auch mit öffentlichen staatlichen Förderungen, aber auch mit tausenden Ehrenamtsstunden, und dass sozusagen wir keine Leute erreichen würden und deshalb sozusagen diese Förderung wegfallen muss, obwohl das die Stadt natürlich nichts kostet. Aber das würde ich mal sagen, sind so die Schlaglinien, die CDU und AfD gegen uns fahren.
Ja, aber wenn das die Stadt nichts kostet, dann ist doch dieses Argument ein bisschen, also was nichts kostet, kostet die Stadt ja einfach nichts.
Ja, es ist ja auch keine finanzielle Entscheidung, es ist eine politische Entscheidung. Es ist ein Kulturkampf, es ist ein ganz klares Anliegen, uns als Verein mit unserer Demokratiearbeit, mit unserer soziokulturellen Arbeit, mit unserem offenen Haus für migrantisches Publikum, für Menschen, die sich hier irgendwie engagieren wollen, die Schutzräume brauchen. Ein Verein, der mit CSD ist organisiert, gegen diesen Verein soll vorgegangen werden. Man möchte das nicht mehr unterstützen. Und da spielt es keine Rolle, ob das die Stadt nur nichts kostet oder nicht, sondern sie wollen einfach aus Prinzip diesen Verein da schwächen. Und das ist natürlich kein Zustand. Und wir wissen auch, wir haben auch von höheren Stelle haben wir Unterstützung bekommen. Also der Ministerpräsident Kretschmer hat im Landtag gesagt, dass er diesen Vorgang schade findet und dass es andere Wege gefunden werden muss. Also es ist auch eine sehr spezielle Situation in Wurzen, aber ich sage auch, in der Zukunft, das ist nicht nur noch in Wurzen so sein wird. Es gibt Beispiele in Bautzen, in Weißwasser, wo genau so eine Sachen passiert sind, wo auch die Demokratievereine angegriffen werden, Stellen gekürzt werden. Und das ist, glaube ich, wie so eine Blaupause auch für zukünftige Kultur- und Demokratieförderung im Freistaat sein wird.
Ja, das sind halt die Beispiele, wo die Brandmauer nicht gehalten hat, wo die CDU dann halt auf AfD-Linie umgeschwenkt ist. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch Leute gibt, die euch vorwerfen, dass ihr an den Rechtsradikalen schuld seid. Das klingt so ein bisschen so als wie so ein Nestbeschmutzer-Vorwurf. Also kriegt ihr diesen Vorwurf auch, dass ihr doch einfach mal den Ball flach halten sollt und nicht so viel rumkrakehlen über die Zustände in Wurzen?
Ja, das ist ein klassisches Bild. Das ist ein klassisches Bild, was wir seit Jahren, seit Jahrzehnten immer mit uns rumschleppen. Das ist sozusagen dieses Storytelling, was man uns immer wieder anlastet. Und es ist natürlich absurd zu sagen, dass wir daran schuld sind, dass es Rechtsradikalität gibt. Es gibt einfach diese Strukturen hier und die sind einfach da und das muss man einfach anerkennen und das muss man zeigen, um sie gemeinsam als Stadtgesellschaft zu bekämpfen. Und wir wissen, dass Wurzen eine tolle Stadt ist. Es ist eine schöne, wunderbare, schöne kleine Stadt mit schönen Häusern, mit einer schönen Geschichte, mit vielen, vielen tollen Menschen. Aber hier zur Wahrheit gehört einfach auch diese rechtsradikale Geschichte dazu. Und das ist einfach ein Teil davon und das muss man akzeptieren. Und eine offene Stadtgesellschaft sollte gemeinsam genau dagegen angehen. Dann wird es das auch weniger geben. Aber zu sagen, wir schweigen darum und dann gibt es das nicht, das ist natürlich Quatsch.
Also verschließt die CDU und die Bürger für Wurzen, also machen die da die Augen zu bei den rechten Umtrieben? Gibt es vielleicht auch andere, also seid ihr die Einzigen, die gegen halt diese rechten Umtriebe vorgehen oder gibt es da auch noch andere Gruppierungen in Wurzen?
Also es gibt viele Vereine, die machen Kulturarbeit, die machen gute, tolle Arbeit, mit denen arbeiten wir auch zusammen, Ringenatzverein, Schweizerhaus Püschau, nur mal die zu nennen. Und wir sind machen mit denen auch ein ganz breites gemeinsames Programm, jetzt gerade nächstes Jahr zum Jahr der jüdischen Kultur, Tacheles, das haben wir ganz entscheidend mitentwickelt und mitgeprägt. Und wir sind aber schon ein Verein, der dezidiert auch sich mit Erinnerungskultur auseinandersetzt, der sich dezidiert mit rechten Angriffen und den 90ern, den Nullerjahren auseinandersetzt, die aufarbeitet, die sichtbar macht und daran erinnert. Und wir sagen auch, wo jetzt Gefahren liegen. Und da sind wir wahrscheinlich schon der einzige Träger in Wurzen, der so dauerhaft, der auch eine Chronik hat, der das Lehrstellenprojekt hat, wo das wirklich aufgearbeitet wird. Und damit sind wir wahrscheinlich eine ganz deutliche, klare, breite Angriffsfläche für konservative, rechtsradikale Kräfte, die sagen, dass unsere Arbeit dazu führt, dass es denn das überhaupt gibt, was natürlich für uns eine völlige Verdrehung der Tatsachen ist.
Wie wird es denn jetzt mit dem NDK weitergehen?
Ja, also wir kämpfen um Fördergelder. Wir versuchen noch alles in Bewegung zu setzen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es in dass wir vielleicht doch noch diese Förderung bekommen. Es gibt auch einen ehemaligen Facher, der in der Stadt Wurzen jetzt nochmal zum Dialog ausruft. Vielleicht entwickelt sich da etwas. Aber wir sind natürlich ehrlich gesagt, was so die politische Ebene angeht, eher ja, pessimistisch und glauben da wirklich nicht dran. Und wir versuchen uns jetzt breiter aufzustellen. Wir versuchen Mitgliedschaften, Fördermitgliedschaften zu werben. Das kann man bei uns auf der Homepage machen. Wir sehen einfach die Zukunft darin, dass die Zivilgesellschaft sich engagiert über deren Spenden, über Fördermitgliedschaften. Wir haben auch ein Tagungshaus mit 21 Betten, was wir betreiben, wo wir Leute einladen, zu uns zu kommen. Das sind alles Einnahmen, die wir generieren wollen, um von öffentlichen Geldern zumindest in Teilen unabhängig zu werden. Auch wenn wir den öffentlichen Haushalt nicht aus der Verantwortung nehmen wollen, aber wir sehen das gerade in den nächsten Jahren so und hoffen, dass die Zivilgesellschaft mithilft und dabei ist.
Ja, das ist eine gute Hoffnung, aber also ich denke mir ja so, die Stadt oder die Kommune und auch das Land, also die sollten so Kulturarbeit auch fördern. Das kann jetzt einfach nicht nur kommerzialisiert, sag ich mal jetzt, und durch Spenden finanziert werden. Also da gibt es auch durchaus so einen staatlichen Auftrag, der halt für Demokratieförderung zuständig ist, würde ich so verstehen.
Also, ja.
Würde da jetzt nicht einfach das Land Sachsen und die Kommune Wurzen ganz freisprechen, wir machen das jetzt einfach ohne euch. Also das wäre mir ein bisschen zu einfach.
Sehen wir genauso und wir führen auch Diskurse. Wir sind ja auch im Netzwerk Tolerante Sachsen organisiert und versuchen auf höhere Ebene im Landtag Gespräche zu führen, um sozusagen genau in solchen Situationen auch Vorhalt zu leisten und zu schauen, wie man das Geld, diese Förderung an diese Kulturinitiativen bekommt. Und das machen wir auch und da sind wir auch dabei und das finden wir natürlich auch wichtig. In einem Sozialstaat ist das wichtig, dass sozusagen so eine Gelder auch von der öffentlichen Hand kommt. Aber ich sag mal, in unserer realen Arbeit geht es jetzt darum, Stellen zu sichern und das Haus am Laufen zu halten. Und da geht es darum, wie wir am 1. Januar weiterarbeiten wollen. Müssen wir unser Haus schließen? Müssen wir unsere Veranstaltung runterfahren? Und da müssen wir jetzt auch andere Wege gehen. Und darauf können wir uns irgendwie nicht verlassen. Und deshalb versuchen wir, diese Wege auch zu gehen.
Okay, ich denke, ihr habt auf eurer Webseite auch Kontoinformationen für Leute, die unterstützen wollen. Dann sagt doch mal langsam und deutlich eure Webseite.
Genau, das ist www.ndk-wurzen.de. Und wer noch möchte, kann am Sonntag zur sogenannten Rillendisco ins Axon N kommen. Da gibt es eine Soli-Bar für uns. Da wird jeder getrunkene Schnaps gehen die Gelder an uns. Auch eine wunderbare Möglichkeit, uns zu unterstützen.
Und das Axon M, wo ist das?
Das ist das ehemalige IFZ.
Okay, also unsere Hörerinnen kommen ja alle nicht aus Wurzel, also oder zum Teil. Also kannst du, also wo ist das, in welcher Adresse?
Achso, das ist in Leipzig ist das, Entschuldigung. Das ist so. In Leipzig, das ist das ehemalige Institut für Zukunft, an den Tierkliniken 3, glaube ich. Entschuldigung, das hätte ich erwähnen sollen. Genau, okay. Die Soli-Party in Leipzig.
Okay, dann recht herzlichen Dank an Ludwig Hände vom NDK Wurzen. Dir noch einen schönen Tag. Und bei Dankeschön. Uns geht's weiter mit Musik, genau genommen mit Where Nowhere von Snuff.
Im Netz unter www.radioblau.de.
Ja, ihr hört Radio Blau, das freie Radio von Leipzig, und gleichzeitig hört ihr auch, also wird auch übernommen, die Sendung vom Rundfunkkombinat. Das Rundfunkkombinat ist das digitale freie Radio für Sachsen. Das Blöde ist, dass wir auch hier vom Sparprogramm gerade betroffen sind in Sachsen und gerade können wir leider nicht auf DRB Plus sachsenweit senden. Ja, wir hoffen, dass sich das bald ändert. Also eigentlich gibt es da auch schon durchaus Bestrebungen, dass wir jetzt wieder irgendwie auf den R gehen können. Aber die Sächsische Landesmedienanstalt, die ist auch nicht so auf Seiten der freien Radios. Die unterstützt lieber kommerzielle lokale Fernsehanbieter. Das ist mehr so deren Ding. Aber da wird sich vielleicht noch was tun. Also auf jeden Fall haben wir ein ähnliches oder das gleiche Problem wie halt das NDK. Und deswegen gibt es jetzt nochmal den Spenden-Jingle.
Rundfunkkombinat Sachsen.
Rundfunkkombinat Sachsen.
RFK.
Ich habe hier endlich was gefunden, das ich nicht mehr verlieren will.
Und damit du es immer wieder findest, helfen schon 5 Euro im Monat. Alle Infos dazu unter rundfunkkombinat.de.
Rundfunkkombinat Sachsen. Auf DB Plus. In ganzen Sachsen.
Ja, rundfunkkombinat.de. Und gucken, Konto aus Verbindungen raussuchen und überweisen. Jetzt gibt es noch einen kleinen kurzen Beitrag. Der passt ganz gut. Der ist nämlich nur 3 Minuten lang. Und zwar geht's da. Zunehmende Essstörung im Kindesalter. Adipositas, der medizinische Fachbegriff für Fettleibigkeit bzw. starkes Übergewicht, ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung, die zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität und zu zahlreichen Folgeerkrankungen führen kann. Das Ganze ist ein Beitrag von Radio Lora, dem freien Radio aus München. Und ja, ihr hört das jetzt.
Ja, also wir haben ja diese Zunahme der Essstörungsfälle, insbesondere eben bei den Jugendlichen in der Zeit der Pandemie. Und das kann man natürlich schlecht retrospektiv jetzt empirisch gut untersuchen. Aber man vermutet, dass da mehrere Faktoren wie so oft eine Rolle bei spielen. Wir haben natürlich insbesondere die Zeiten gehabt des Lockdowns, wo es dann zu einer vermehrten sozialen Isolation gekommen ist, wo wir wissen, dass insgesamt soziale Unterstützung, ein gutes soziales Netzwerk, regelmäßige Kontakte mit anderen Menschen einfach ein wichtiger protektiver Faktor sind für psychische Gesundheit. Und wenn das natürlich wegfällt, dann erhöht sich insgesamt die Anfälligkeit für nicht nur Essstörungen, sondern psychische Störungen im Allgemeinen. Wir haben sicherlich einen Strukturverlust gehabt, auch mit dem Homeschooling. Wir haben einen erschwerten Zugang gehabt zu Hilfsangeboten und damit auch möglicherweise eine Art Verschleppung von Fällen. Und sehr stark diskutiert wird eben der im Rahmen der sozialen Isolation zugenommene Konsum von sozialen Medien, wo wirklich zunehmend immer mehr auch methodisch hochwertige Studien und größere Studien an großen Stichproben zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Ausmaß der Nutzung von Social Media und der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und dann mittelbar eben auch mit Essstörungssymptomen, insbesondere dann, wenn ich aussehensbezogene Inhalte konsumiere in sozialen Medien und wenn ich ohnehin schon dazu neige, soziale Aufwärtsvergleiche durchzuführen, also mich eher mit Personen zu vergleichen, wo ich denke, die sind in irgendeinem Bereich besser als ich und dabei übersehe, dass ich vielleicht andere Stärken habe oder dass es auch Leute gibt, wo ich besser bin als die anderen Personen. Also das vielleicht zu der Frage, wie verteilen sich diese Essstörungen? Und gibt es hier Veränderungen? Also was wir jetzt in diesen Zahlen vom Statistischen Bundesamt gesehen haben, da muss man ja nochmal eingrenzend sagen, das waren nur Krankenhausfälle. Ne? Und im Krankenhaus werden vor allen Dingen PatientInnen mit Anorexia nervosa, also umgangssprachlich Magersucht, behandelt, während PatientInnen mit Bulimia nervosa und Binge-Eating-Störung primär im ambulanten Setting behandelt werden. Dann gibt es ja noch mehr Essstörungen, die insgesamt nicht so häufig auftreten. Aber gerade auch die Binge-Eating-Störung ist eigentlich die häufigste, die prävalenteste Essstörung überhaupt. Und das ist natürlich so ein bisschen verzerrt in diesen Zahlen. Ja, also in diesen Zahlen spielt sich vor allen Dingen eine Zunahme von schwereren Formen der Anorexie bei Jugendlichen und jungen Menschen wider. Insgesamt gibt es nur mittelgute Daten dazu, wie die Zahl von Essstörungen insgesamt sich entwickelt hat, weil das einfach schwerer auch zu erfassen ist. Aber man kann davon ausgehen, dass es auch da in den anderen Bereichen eine Zunahme gegeben hat.
Ja, das Interview hat Radio Lora, das Freie Radio von München, geführt mit Professor Martin Wabitsch von dem Universitätsklinikum für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm. So, da gibt's jetzt nochmal den Nebeljingle.
Das Rundfunkkombinat, das digitale Radio in Sachsen, findet ihr über rundfunkkombinat.de. Eure Stimme im Nebel.
Anschluss hört ihr jetzt Common Voice Radio.